Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insat Moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich den wunderbaren Stefan am Start. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Micha.
Der Mann aus dem Maschinenraum.
Ja, ihr habt mich rausgelassen, ihr habt die Tür aufgelassen und ich bin einfach direkt rausgeschlichen und sitze ich hier.
Normalerweise gibt es diese große, fette Stahltür, ganz unten, wie in so einem U-Boot oder irgendwie in so einem Schiff irgendwie. Und da wird dann, dahinter sind die ganzen Leute in Rotlicht versteckt, dürfen dann nur in diesen Kämmerlein arbeiten und müssen sich darum kümmern, dass der ganze Wasserdampf unter Kontrolle gehalten wird.
Ja, Umpa-Lumpas.
wie in diesen ganzen zahlreichen Kriegsfilmen irgendwie so, wo die Beseuchung super düster ist, wie in das Boot.
Nee, das ist wie bei IT-Crowd, da gibt's auch so eine große rote Tür irgendwie und dahinter passieren Dinge.
Da passieren Dinge. Ja. Aber du, manchmal schaffen wir es ja doch, dich aus diesem düsteren Maschinenraum, aus dem Kämmerlein irgendwie herauszulocken, auch wenn es manchmal versehentlich mit einer nicht geschlossenen Tür passiert, weil des Öfteren mal das ein oder andere Spiel kommt, wo du sagst, Mensch, Micha, darüber müssen wir jetzt mal reden. Und zwar reden wir heute über eins, wo du auch schon jahrelanger Fan bist und ich auch, eine Spielserie, die ihresgleichen sucht und schon seit Jahren den Ton angegeben hat und jetzt endlich in einer fetten Kollektion nochmal für PS4 rausgekommen. Und zwar reden wir über die fantastische Wipeout Omega Collection.
Ja, großartig.
Großartig. Stefan, Wipeout, was verbindest du denn damit?
Oh, also ich kann das zusammenfassen, auch die letzten 6 Wochen mit endlich wieder 15, weil Sony Triforce quasi wiedergekommen ist mit Tekken 7, Crash Bandicoot und jetzt halt Wipeout Omega Collection. Und das ist einfach, ich hab's wirklich auf der PlayStation 1, als es rausgekommen ist, gespielt. Und da war ich, glaube ich, 14, 15. Und das hat mich einfach so weggeblasen, weil kurz zuvor hat man noch Mario Kart und so gespielt und da dachte man immer, was kann es jemals Besseres geben? Und dann kam halt die PlayStation und Wipeout und dann wusste man es irgendwie. Und ja, hat mich von Anfang an mega begeistert.
Es ist halt so eine Serie, die man auch unweigerlich einfach mit der PlayStation-Serie verbindet, ne? Also es hat wirklich sowas irgendwie, wo du sagst, so, also wenn man an Nintendo denkt, dann denkt man an die ganzen Maskottchen wie Mario und Luigi und blablub. Aber bei wenn man an PlayStation denkt, dann hat man so wirklich so Figuren wie Nathan Drake und Crash Bandicoot im Kopf, aber halt auch Wipeout irgendwie, weil Wipeout einfach etwas ist, was damals die erste PlayStation auch signifikant einfach zu einem coolen Teil gemacht hat irgendwie. Das ist ja wirklich aktiv in die Werbekampagne eingebaut worden.
Ja, also ich meine auch so Uncharted und so war dann ja relativ spät. Das kam dann erst mit der PlayStation 3 tatsächlich und so. Und Wipeout war halt von Anfang an da, so, ne?
Ja.
Und auch einfach ein wahnsinniges Brett. Also ich meine, man muss lustigerweise dazu sagen, ich bin jetzt nicht der riesige Rennspiel-Fan. Und ich bin jetzt auch nicht der riesige Fan von elektronischer Musik. Und dass die Kombination davon mich so weghaut, hätte ich halt selber nicht unbedingt gedacht, so. Aber so ist es irgendwie.
Ja, ja. Das ist echt krass. Also es war damals, als die erste PlayStation rauskam, war das ja so, das war ja eigentlich ein Produkt, das ursprünglich als CD-ROM-Aufsatz für den Super Nintendo gelten sollte. Und dann ist der Deal aber geplatzt und Sony so, ja, was machen wir jetzt damit? Machen wir doch unsere eigene Konsole. Und zu dem Zeitpunkt war das so, dass viele Spielkonsolen noch so sehr als Spielzeug irgendwie verschrien waren. Also hieß es irgendwie so, ach, ja, der Super Nintendo, der gehört in die Spielwarenabteilung und sowas.
Spielt der
alles.
Kleine Bruder und so, oder?
Ja, genau. Und auch die Spiele waren ja eher so. Also es gab natürlich schon das ein oder andere Spiel für Erwachsene damals irgendwie, sowas wie, keine Ahnung, es gab ja früher schon so Titel wie Splatterhouse oder so, wo man ganz eindeutig gesehen hat, okay, das sollten Kinder vielleicht nicht spielen. Aber doch, insgesamt war das dann eher so die Spielzeugecke. Und dann kam Sony und gesagt, ja, so können wir unsere Spielkonsole natürlich nicht verkaufen und ins Wohnzimmer stellen. Deswegen müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Und die sind dann eher so die Sparte gefahren, das ganze Ding als Lifestyle-Produkt richtig zu verkaufen. Vielleicht erinnerst du dich noch so an die Werbung von damals?
Ja, dunkel. Also die war auf jeden Fall einfach krawalliger. So.
Ja.
Also, halt einfach eher so auf jugendliche, junge Erwachsene zugeschnitten irgendwie. Und ja, auch wenn man jetzt so die Sega-Werbung von früher gegen Nintendo so gestichelt hat, dann hat das irgendwie quasi überall das irgendwie noch so drüber gelegen und gesagt, so, ja, das ist alles Kinderkram, wir machen die coolen Sachen so. Also, ja.
Genau. Und das war dann, also jetzt im Speziellen bei Wipeout war das dann halt auch so, dass die diese elektronische Musik ganz gezielt genommen haben. Die war ja gerade so Anfang der 90er, Mitte 90er sehr groß, die ganze Disco-Musik und diese Revolution der elektronischen tanzbaren Musik. Und so in der Londoner Szene, in der Nachtszene war das dann einfach ein Riesending, wenn dann so Bands wie Prodigy oder irgendwie andere Künstler dann kamen und da gespielt wurden. Und dann da die Verbindung aufzubauen mit 3D-Grafik, also man hatte, das war ja so die erste Konsole, die halt so richtig gezeigt hat, was 3D irgendwie möglich war. Das waren so Grafiken, die hat damals noch niemand so in der Form auf einer Spielkonsole gesehen und deswegen wirkte das einfach sehr futuristisch und sehr neu und sehr neuartig. Und diese Kombination aus diesem Science-Fiction-Setting mit neuartigen 3D-Grafiken plus elektronische Musik, das fühlte sich einfach an wie die Zukunft. Also das war ja quasi so, ja.
Ja, ich habe halt auch gelesen, dass einer der Entwickler halt gesagt hat, dass die halt auch so mit Musik experimentiert haben, also auch so rockige Sachen erst drin hatten und halt dann hat er irgendwann festgestellt, dass er viel besser fährt zu elektronischer Musik. So, also dass es einfach stimmiger passt. So. Und dann haben die halt echt einen sehr coolen Soundtrack zusammengestellt, auch teilweise mit exklusiven Titeln für den Soundtrack, also auch wirklich dafür dann produziert. Mhm. Und das passt einfach. Und es gibt auch immer noch jetzt so ein paar Tracks irgendwie, da kriege ich dann Gänsehaut, wenn ich die irgendwie höre oder so. Ich habe auch echt die ganzen Wipeout-Soundtracks tatsächlich auf dem Handy immer parat. Mhm. Und
da. Das, obwohl du elektronische Musik gar nicht mehr magst, ne? Wie krass das ist.
Ja, also du verbindest das dann ja auch immer mit dem Spiel. Also
ja.
Ich habe jetzt keine Aversion gegen elektronische Musik oder so. Und es gibt halt so ein paar Sachen, die finde ich ganz gut, aber es ist jetzt nie was, was ich mir wünschen würde. Weißt du, also wie jetzt irgendein Essen oder so. Also, oder so, was soll ich dir denn mal kochen? Dann würde ich jetzt halt nie sagen, das oder so. Aber wenn es das dann mal gibt, irgendwie, dann esse ich es auch so ungefähr. Aber da sind echt einfach so ein paar Sachen bei, weil das aber auch, glaube ich, ganz viel dann mit Erinnerungen zu tun hat und weil man dann schon manchmal so Szenen im Kopf hat, wie man dann irgendwie mit 5 Mann vor der PlayStation hockt irgendwie und da ein ganz, also wir haben ja früher wirklich von Freitag bis Sonntagabend Zock-Sessions gemacht irgendwie und das schwingt da halt auf jeden Fall immer mit, so, ne?
Ja, also ich verbinde damit Wipeout auf jeden Fall auch ganz eindeutig dieses Brand und auch so dieses Lebensgefühl und auch so dieses Gefühl, so Mitte der 90er, so, das ist die Zukunft, wir bewegen uns jetzt auf das Jahr 2000 zu, aber ganz steil. Ja. Und da liefen ja so Filme wie Johnny Mnemonic oder so im Kino.
Ja, die Leute dann auch. Oder Hackers und so.
Ja.
Oder Hackers war so gut.
Genau, wo auch die Darstellung von Computergrafiken und alles, was irgendwie in so neu und Cyberspace und so war, so richtig schön kitschig dargestellt wurde aus heutiger Sicht irgendwie, aber es fühlte sich damit einfach so an wie die Zukunft. So, boah, auch so Rasenmähermann lief da im Kino und so, also war ja, so ungefähr die Zeit.
Voll krassen Animationen und so und ja. Ey, wenn du dir das auch heute noch mal anguckst, alles so, das ist einfach nicht gut gealtert. Das ist einfach, du guckst dir das an und denkst du so, boah, Alter, Viertelstunde Blender und weiß ich nicht, so sieht cooler aus so und ja.
Ja, das war damals aber wirklich sauteuer irgendwie, also wirklich so ganz, ganz, das war die Zukunft damals, Mitte, also als Wipeout rauskam, war es 95, das war wirklich Mitte der 90er und das war wirklich so diese Zeit und das bleibt noch irgendwie so mit drin, aber die ganze Serie ist ja so beliebt und so halt auch generell so gut gewesen und war von den Kritikern auch immer sehr wohlwollend aufgenommen worden, dass es über die Jahre hinweg auch über verschiedene Plattformen kam, also es gab zwei Fortsetzungen auf der PlayStation 1 mit Wipeout 2097, ne?
Genau, ja.
Und Wipeout 3, die Namen sind ein bisschen kryptisch, aber ne, das ist auch so ein Ding von der Wipeout-Serie. Dann gab es eine eigene Version für Nintendo 64.
Das
ist
natürlich Wipeout 64, ganz klar.
wie alles. Es gab auch Doom 64 und Quake 64.
Ja, aber es ist halt immer so schön, wenn du jetzt halt die Auflistung siehst, so Wipeout 2097, Wipeout 64, Wipeout 3. So, ist ja natürlich eine ganz klare Abfolge von Titeln so.
Damit auch jeder durchblickt irgendwie. Und dann kamen für PlayStation 2 noch so ein paar Sachen. Ich glaube, Pure und Fusion, teilweise auch für PSP, ne?
Ja, genau.
das war dann so immer auch irgendwie so dieser, das war auch sehr passend, weil als die PSP dann rauskam, welches Spiel konnte am besten zeigen, dass die PSP einfach ein kleines Powerhouse zwischen den Händen ist? Das war dann einfach ganz klar, dass man das mit Wipeout demonstriert. Und dann hat man sehr lange Pause gehabt, bis dann irgendwann die HD-Version für PS3 kam. Und da wird's jetzt halt interessant für uns, weil wir, die Omega Collection, die fasst mehrere Wipeout-Titel zusammen, und zwar die, die teilweise auch schon vorher rausgekommen sind, und zwar einmal Wipeout HD, Wipeout Fury und Wipeout
2048.
Total, genau, oh, diese Zahlen.
Ja, natürlich. Die sind, das ist doch total einfach zu merken.
und diese Titel sind teilweise eigentlich schon relativ früh rausgekommen. Also 2008 war, glaube ich, das erste, ne, für PS3, das HD. Und das war ja schon Mashup von Spielen aus, von Strecken aus Pure und Pulse, den beiden PSP-Titeln. Fury war davon, glaube ich, nochmal so eine Erweiterung, und das 2048, das war dann die PS Vita-Version,
genau,
die dann tatsächlich eigene Inhalte hatte, die es vorher dann noch nicht gab. Und die Omega Collection, die nimmt das Ganze aus diesen drei Titeln und verpackt es dann Ganze dann neu in ein großes, umfassendes Paket.
Genau. Ein wunderschönes Paket. Ein wunderschönes.
Mit Schleifchen.
Mit Schleifchen, mit allem drum und dran. Und ich meine, also was halt echt fies ist, irgendwie, Wipeout 2048 hat sich halt nicht so gut verkauft. Auch einfach aus dem Grund, weil sich die Vita nicht so gut verkauft hat. Also es war, jetzt kann man den nicht wirklich ankreiden. Und das Wipeout 2048 war ja tatsächlich dann auch das letzte Spiel von Studio Liverpool, bevor es dann halt von Sony aufgelöst wurde.
Leider.
Ja, leider. Also verstehe ich auch. Also, die PlayStation 4 war dann ja tatsächlich die erste PlayStation ohne ein Wipeout zum Launch.
Zum Launch, ne? Ja, genau. Also, sonst war es ja immer so dieser Vorzeigetitel, und gerade so das Studio Liverpool, die vorher als Psygnosis, wird es ausgesprochen, ne, unterwegs waren.
Ja.
Die kenne ich noch von Amiga-Zeiten. Also, die haben.
Von halt Lemmings. Voll gut.
Ja. Lemmings oder halt natürlich auch Shadow of the Beast. Also, sie haben viele Sachen auch gepublished irgendwie. Das war, also, du hast dieses Logo mit dem, das war so eine Eule. Ja.
Und so, lila Kreis oder so, ne?
Nee. Mhm. Oder? Doch, nee, schon richtig. Also so eine Eule in so einem Kreis, und unten war dieses Eulensymbol komischerweise auch noch mal drauf als Kopf. Also es war ein ganz sonderbares Logo, aber so typisch 80er, Anfang 90er Logo. Könnte jetzt auch auf so einem Vinylplattencover. Ja. Könnte auch so ein Vinylplattencover von einer Rockband, Heavy Metal Band, könnte das auch gut drauf passen. Aber das ist, also das ist auf jeden Fall sehr schade, dass die dann irgendwann ein Ende gefunden haben, weil das, ich weiß auch nicht, wie viele Originalmitarbeiter dran waren, aber die haben halt so Titel gemacht wie The Killing Game Show oder Estatica zum Beispiel, oder ganz bekannt ist auch Destruction Derby, wo ich auch eigentlich nur darauf warte, dass mal eine Neuauflage kommt. Und solche Sachen. Und die aber Wipeout ist so ziemlich das, was eigentlich über die Jahre hinweg immer sehr, sehr die ganze Zeit immer fortgesetzt wurde auf die neuen Plattformen. Und dass die letzten, ich glaube, das, weißt du das gerade, ist das Vita-Spiel ist noch von Liverpool, aber die Collection halt nicht mehr.
Genau, ne? Genau. Die Collection, da haben, ich glaube, drei Studios dran gearbeitet tatsächlich. Mhm. Oder zwei auf jeden Fall. Clever Beans und Epos Game Studios und XDev. Das, und XDev ist ja irgendwie, gehört auch zu Sony und ist so ein, ja, wie soll ja jetzt nicht ein Indie-Entwicklerstudio, aber halt auch so ein Konglomerat an verschiedenen Entwicklern, die dann auf verschiedene Projekte auch angesetzt werden und so. Also das war auch eine Kollaboration von diesen Studios. Mhm. Und die haben einen echt guten Job gemacht. Also wenn die jetzt gesagt hätten, das hat Studio Liverpool gemacht, hätte ich geglaubt. Also ja. Das ist qualitativ super hochwertig. Also ich habe es auf der PlayStation 4 Pro gespielt.
Boah.
Auf dem 4K-Fernseher.
Oh.
Und ey, es ist der Hammer. Also 4K, 60 Frames, dippt niemals, egal was passiert. Du kannst es auch Splitscreen spielen. Mhm. Läuft butterweich, egal wie viele Leute explodieren und keine Ahnung was. Und also ich meine, die HD-Collection für die PlayStation 3, das war ja schon ein sehr schönes Spiel. Also meine Frau ist halt auch passionierte Wipeout-Spielerin. Mhm. Und wir haben das halt auch auf der PlayStation 3 jetzt auch vor kurzem immer noch gespielt. Und das ist ein super schönes Spiel nach wie vor. Und ich habe dann schon gedacht, wie willst du dann bei was willst du dann bei der Omega Collection noch irgendwie drauflegen so? Und ja, dann haben wir es halt zusammen gespielt, uns angeguckt und dann wussten was, weil es sieht halt noch bombastischer aus, auch die Lichteffekte, die Details von den Strecken, die auch so im Hintergrund und so das Publikum und so Skylines und keine Ahnung was, also je nach Strecke, das ist einfach der Hammer. Also unfassbar gut.
Da kommt dieses futuristische Design einfach super geil zur Geltung, ne? Also es ist ja es sind ja irgendwie immer so sehr, sehr, also diese Bauten erinnern mich so vom Stil halt immer so an so Serien von früher wie Ehren Flachs oder so irgendwie. Das sind halt so alles so diese zwar so Hochhäuser und sowas, aber die haben alle irgendwie so eine verchromte Oberfläche, bestehen sehr viel aus Metall. Die Strecke ist ja meistens aus Metall, bis auf die Ausnahme, über die wir bestimmt gleich sprechen. Bei der Vita-Version gibt's halt auch mal so Weitabschnitte, so kleine. Aber die im Wesentlichen ist das ja Ganze wirklich so eine total artifizielle Umgebung. Also die ganze Rennstrecke hat ja wenig mit Asphalt, also gibt's ja gar keine, nichts, das, was du aus der Realität aus heute irgendwie kennst, sondern es ist alles so mega abgespaced, super, super künstliche Umgebung, aber sie kommt halt sehr zur Geltung, weil viel auch verziert ist. Also es ist nicht einfach nur so eine glatte, graue Fläche, sondern es ist eine graue Fläche mit ganz viel Struktur irgendwie drin und wo du so viele Rillen irgendwie hast, sehr viele Tiefen und so, sodass dann nicht nur das Geschwindigkeitsgefühl dadurch ein bisschen größer wird, sondern das hat einfach irgendwie auch das Gefühl, dass diese Strecke sowas fremdartig Faszinierendes irgendwie hat. Das kann man schwer beschreiben. Also
ja, aber ich finde dann auch gleichzeitig sowas Zeitloses, aber Plausibles. Also ja. Das wirkt halt auch in sich stimmig und das ist dann so, ja, so ist halt Formel 1 Rennen in, weiß ich nicht, 100 Jahren sieht das so aus.
Ne? Ja, das also, kann ich mir echt vorstellen, ja.
Ne? Und das ist auch irgendwie, klar ist das total drüber, aber jetzt auch nicht so, ja, wie soll man das sagen? Also es ist irgendwie plausibel halt.
es wirkt irgendwie in dem Kontext relativ
normal.
Normal, ja, und auch so realisiert, dass du dich auch dran gewöhnst, du stellst auch nicht Frage, weil diese, ich meine, es ist ja wirklich sehr weit in die Zukunft, sagen ja auch die Titel, ne, und die Jahreszahlen ja auch entsprechend irgendwie drin im Namen und das sind ja alles auch Fluggleiter, also du hast ja da auch wirklich, was eine Eigenschaft von Wipeout ist, du hast ja überhaupt gar kein Gefühl für Boden. Also nee, alles schwebt ja irgendwie, ne? Das ist, und bei dem Rennspiel hast du diese Struktur, die halt eigentlich in dem Boden drin ist, die merkst du normalerweise halt durch die Reifen. Also wenn da irgendwie vier Reifen drauf sind und du fährst jetzt zum Beispiel eine Rallye-Strecke in Dirt oder so, dann fährst du eine Kurve und klar, wenn da jetzt irgendwie ein Huckel ist, dann das ganze Auto wubbelt da so rüber. Und deswegen muss Wipeout ja irgendwie ausgleichen. Irgendwie muss Wipeout dir ja trotzdem zeigen, wo du schwebst und obwohl du irgendwie keinen Bodenkontakt hast, musst du irgendwie trotzdem ein Gefühl für Rennen bekommen, für eine Fortbewegung. Und für ein Gewicht, das dieses Fahrzeug irgendwie hat. Und ich glaube, deshalb sind diese Strecken halt auch so verziert, damit einfach so viel wie möglich an dir vorbeirauscht.
Ja, stimmt. Das kann schon sein. Also, aber ich finde auch dieses Schubgefühl bringen die halt gut rüber. Also dieses, ob ein Schiff jetzt halt schnell beschleunigt oder keine Ahnung was, also das kommt unheimlich gut rüber. Oder auch wenn einer in dich reinfliegt oder so. Du hast schon auch, und auch, das unterscheidet auch die Schiffe, das fühlt sich unterschiedlich an. So, das haben die, finde ich, echt gut hingekriegt.
Das ist halt, also der Antrieb ist halt hinten, ne? Klar, da hinten ist dieser Düsenantrieb so ein bisschen wie bei den Podracern. Nee, Moment, bei den Podracern ist es ja vorne. Aber mal wie so ein Raketenantrieb, der ist halt immer irgendwie hinten. Und natürlich ist es wahrscheinlich physikalisch nicht ganz korrekt, aber man kriegt trotzdem ein sehr gutes Gefühl für diesen Gleiter. Das ist auch so ein kleines Geheimnis von, weshalb Wipeout sich halt trotzdem sehr, sehr gut anfühlt und weshalb die Leute es einfach gerne spielen. Du hast auf der einen Seite zwar das Gefühl, du schwebst und du hast nicht diesen Widerstand, auf der anderen Seite musst du aber trotzdem sowas wie Fliehkräfte irgendwie beachten. So. Also wenn du jetzt in die Kurve fährst und dann irgendwie in die Bremsen trittst, dann hast du das Gefühl, dass dann auch das Heck und auch so diese ganze Seite von deinem Schiff sich glaubwürdig zur Seite bewegt irgendwie. Schon so, dass du schnell reagieren kannst, weil die Strecken teilweise sehr, sehr eng sind und sehr, sehr viel Wendemanöver brauchen. Gerade so in den späteren Klassen, wo es dann schneller wird, muss man wirklich ganz genau reagieren. Aber du hast immer so das Gefühl, obwohl die gleiten, diese Gleiter, hast du immer noch eine Art von Gewicht, so. Und das ist echt bemerkenswert am Wipeout. Also es ist so, Ja, und du hast viele, also ganz kurz, es gibt ja viele Rennspiele, die so ein ähnliches Prinzip haben, wo auch die Fahrzeuge einfach über diese Strecke fliegen. Aber ich finde, bei Wildboard hast du einfach noch am stärksten das Gefühl, das ist ein glaubwürdiges Fahrzeug.
Ja, genau. Also, und du hast ja halt auch quasi, also bei normalen Rennspielen hast du halt die Handbremse oder so, wenn du scharfe Kurven machen willst. Und genau, im Wildboard hast du als Pendant die Luftbremse. Ja. Und wo du halt auch stark entschleunigst und scharfe Kurven fliegen kannst. Das fühlt sich auch gut an. Aber da muss man halt, da muss man sich dran gewöhnen und das muss man mit Gefühl einsetzen. Und dann kann man damit auch schöne Manöver machen. Ich glaube, Sebenko Climb ist so die fieseste kurvenreiche Strecke mit auch, das ist ja auch, also du fährst ja nicht nur auf gerader Strecke, sondern es gibt ja auch durchaus so hügelige Strecken, wo du dann halt auch mal einen Berg hoch und runter und kopfüber und so. Das gibt's ja auch alles noch, das kommt ja auch noch dazu. Und da ist halt schon unheimlich viel Variation drin. So, also.
Ja, und es ist halt auch viel, also Kurven sind, glaube ich, so das Wichtigste am Wildboard im Allgemeinen. Also zwar gibt es bei den Strecken dann auch manchmal so verschiedene Höhen und Tiefen. Ne? Es gibt halt so Bereiche, wo du dann irgendwie auf so einer höheren Ebene fährst, die Gefahr birgt, dass du da runterfällst irgendwo. Aber es gibt zum Beispiel keine Loopings und es gibt auch keine großen Abgründe, die du überspringen musst. Also es war bei früheren Wipeouts, gab es halt teilweise irgendwie wirklich schon so Lücken, die man überspringen musste und so. Das gibt's hier dann zum Beispiel nicht. No. Doch, obwohl doch, stimmt. Doch.
Also es gibt so ein paar Strecken, ja, da kannst du Sprünge. Ja. Kann ich jetzt verkacken sagen? Ja, da kannst du Sprünge verkacken und fällst dann halt runter. So.
Ja, ja, doch, das stimmt.
Da gibt es halt schon ein paar. Aber es ist jetzt halt nicht so oft. Aber du hast auch manchmal alternative Wege, also dass du links und rechts fahren kannst oder oben und unten. Und manche Wege sind dann kürzer, wenn du es gescheit machst. Mhm. Und ja, das Wichtigste bei Wipeout sind die Beschleunigungspfeile. Machen wir uns nichts vor.
Ja, ja, genau. Das ist das Allerwichtigste, diese Speedpads, ne?
Ja, das, ja. Da,
also, Was so ist, also du hast nicht so wie bei F-Zero oder bei Fast jetzt kürzlich irgendwie so Bereiche, wo die Gravitation irgendwie aufgelöst wird oder so, sondern es ist schon immer so, dass du immer eine Schwerkraft hast, die durch dieses ganze Spiel sich durchzieht oder so. Also keine verwirrenden Streckendesigns, die so sind wie Achterbahnen vielleicht schon, aber nichts irgendwie, wo du dich plötzlich auf den Kopf drehst oder sowas.
Genau.
Aber dafür muss man halt aber wirklich wie bei einem Formel-1-Rennen oder wie bei einem guten Rennspiel lernen, wo verdammt noch mal diese Speedpads sind. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Also am Anfang, wenn du das Spiel startest, du fängst am Anfang an, denkst du, ach, langweilig, langsam und gewöhnt sich langsam dran. Aber komm erstmal, schaff das erste Drittel des Spiels. So ab der Hälfte wird's ganz schön schwer.
Also es ist ja, das ist ja so, also zum Beispiel bei dem Wipeout Pure ist es, glaube ich, dass du halt auch quasi 8 verschiedene Veranstaltungen, die jeweils aus, ich glaube, 6 bis 8 Rennen bestehen oder Aufgaben. Und die werden dann von Veranstaltung zu Veranstaltung auch schneller. So, ne? Mhm. Und weil wir halt Wipeout so viel gespielt haben, ist so die schnellste Klasse jetzt so unsere normale Klasse. Und als wir jetzt halt angefangen haben, das nochmal neu zu spielen und dann wieder auf der langsamsten Klasse angefangen haben, da dachten wir uns auch erst so, was ist hier los? Das irgendwie, das fühlt sich falsch an. Und dann wird das dann hinterher immer schneller und dann so, ah, ja, okay, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Also, ja, ich brauche das dann auch schon, dass das so schnell ist irgendwie.
Ja, ja, das ist, aber ich finde dann, erst dann ist es das richtige Wipeout irgendwie. Also tatsächlich, eins meiner Lieblingsteile immer in der Serie war das 2097, weil das da immer auf die Millisekunden ankam. Das war so schwer, das Spiel. So beinhart auch von Anfang an so schwierig, dass man da wirklich ganz genau fahren musste. Und hier bei der Omega Collection ist das schon so, dass es am Anfang sehr behutsam mit dir umgeht. Also es ist auch ganz gut für Neueinsteiger gedacht oder geeignet, die das vielleicht noch nie gespielt haben. Also die können sich dann also gut so ein Drittel des Spiels halt auch ganz langsam dran gewöhnen. Aber der richtig geile Scheiß kommt im Grunde genommen eigentlich erst so ab der Hälfte. Also weil dann die schnellen Fahrzeugklassen kommen und weil man dann auch wirklich sehr, sehr genau fahren muss. Und weil dann auch wichtiger wird, dann zum Beispiel auch die Streckenränder zu streifen. Das ist eine Technik, die unheimlich schwierig ist, aber nur so kommst du dann teilweise um die Ecken drumherum und man musste wirklich Millimeter genau fahren. Man wundert sich am Anfang, warum ist denn das Ding so genau zu steuern, so wendungsreich, da kann mir ja gar nichts passieren. Aber der Witz ist ja, dass dann, je schneller das wird, desto mehr merkst du eigentlich, dass dein Gleiter nicht wendig genug sein kann eigentlich. Ja,
das sieht aus. Also mir fallen da vor allen Dingen die Zonenrennen ein. Das ist halt, für Leute, die es nicht kennen, du bist alleine auf der Strecke und ja, fährst eigentlich so viele Runden, wie du kannst. Du hast nur Energie und wenn du kaputt gehst, ist vorbei. Also wenn du deine Energie verloren hast, und das wird halt in Abschnitten schneller. So. Mhm. Und irgendwann wird es einfach so absurd schnell, dass du einfach nur in der Bande hängst und dann notwendigerweise explodierst. Aber bis dahin kann es halt auch schon wirklich dauern. Und da kommst du auf jeden Fall, irgendwann ist die Geschwindigkeit erreicht, mit der auch du nicht mehr klarkommst. Und ich hatte irgendwo auf Reddit oder irgendwo hatte ich gelesen, dass Wipeout so das Dark Souls der Rennspiele ist.
Das alles ist das Dark Souls von irgendwas.
Ja, aber ich, so ein bisschen kann ich schon verstehen, den Vergleich. Aber es ist einfach, mir macht es einfach unfassbar viel Spaß. Also
es ist großartig, ja. Und es ist auch ein Riesenpaket. Also klar, wer jetzt die anderen Teile davor gespielt hat, der dachte, na, aufgewärmt. Aber ich muss sagen, ich habe Pure zum Beispiel nicht so intensiv gespielt und das Fury Add-on auch nicht. Deswegen, es wirkt viel auf mich neu. Man hat jetzt halt einfach, ich glaube, es sind über 25 Rennstrecken.
26, ja, oder 28 oder so, keine Ahnung. So ja, also, ja.
Es sind weit über 40 Fahrzeuge, also irgendwie, ich glaube auch 45, 46 oder so. Und es gibt echt viel Abwechslung in den Turnieren auch. Also man kommt da rein, man hat natürlich so den üblichen Kram wie Time Trials oder so Speed Labs oder so. Und dann gibt es Eliminator-Rennen, wo sehr viel, wo der letzte halt rausfliegt. Es gibt diese Battle-Rennen, wo man wirklich die Leute von der Strecke ballern muss. Das haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Es gibt ja auch Items, lass uns da gleich nochmal drüber reden. Es gibt Speedlabs, es gibt irgendwie diese Zone, über die wir da gesprochen haben, wo alles irgendwie schneller wird und wo ja auch die Grafik sich verändert, ne? Also da ist ja.
Ja, genau.
Sind ja, vielleicht können wir das nochmal kurz beschreiben.
Ja, das ist so ein bisschen, also es ist dann alles, wird in so einem, ja, Matrix-Stil gerendert, also alles sehr simpel, nicht so aufwendig wie sonst, und alles sehr simpel gerendert, mhm, und verändert dann, also die Strecke ist am Anfang weiß und je nachdem, wenn du halt eine neue Zone erreichst, verändert sich die Farbe in Orange oder Grün, Rot, es geht halt immer weiter und das hat so einen ganz eigenen Look und auch so.
Ja, das auch ist so tronig, ne? Also ich,
ja,
das ist so ein bisschen,
ja,
trippy, so ein bisschen, genau, trippy alles. Ja.
Ich find's super. Das ist, also es ist so eine simple Schönheit, also so eine, ja.
Ja, das Geile ist halt auch immer, wenn du ein neues Lab erreichst, also wenn du wirklich eine Runde gefahren bist oder so, oder wenn eine bestimmte Zone-Stufe erreicht ist, also es ist dann so immer in so Einsatzschritten und ab Zone 10 oder 20 gibt's dann immer so einen Puls, der dann so durch die ganze Strecke geht. Das macht so,
ja.
Und dann geht dann irgendwie so ein Impulsstrahl durch die ganze Strecke und dann verändert sich die Farbe so und man hat so nicht das Gefühl wie bei Raz oder so. Das ist wie so ein Synthesizer-artiger Effekt, der dich
ja, und also generell die Soundeffekte dann, die dann, ja, auch echt fett kommen, also boom, also es ist, ja, herrlich.
Das ist wunderschön gemacht irgendwie und gerade wenn man da in die Cockpit-Perspektive wechselt, die sehr nah über dem Boden ist und dann man so richtig die Geschwindigkeit spürt, das ist gerade so in der Zone einfach ein sehr, sehr cooles Gefühl. Es ist sehr, sehr hypnotisch, finde ich. Also man konzentriert sich halt sehr stark und ist manchmal selbst überrascht, wie weit man kommt und wehe, du wirst abgelenkt, wehe, es fliegt eine Mücke vorbei oder so.
Ja.
Es ist sofort kaputt, ja, weil dann je höher die Geschwindigkeit, desto stärker sind natürlich dann die Kräfte beim Aufprall und desto mehr Energie verlierst du und deswegen ist es dann gerade zum Schluss hin, kann es dann manchmal sein, dass ein ganz fataler Fehler dir komplett das ganze Rennen schmeißt.
Ja, also da flucht meine Frau auch oft und sagt die auch so, ja, nee, jetzt müssen wir noch so ein Fusion-Ding fahren, mach du das irgendwie. Mhm. Und die hasst, also die, mittlerweile findet sie die Zonenrennen eigentlich ganz cool. Aber es ist halt jetzt auch nicht so ihr Liebling. Und die Strecke, die sie hasst, ist Sebenko Climb oder so. Das ist so eine Hassstrecke von ihr. Und letztens war dann die Kombination aus beidem. Und da hat die einfach in einem durchgeflucht. Da dachte ich erst, die spielt Crash Bandicoot, aber es war dann doch irgendwie die Sebenko Climb-Zone. Ach ja, sehr schön. Und ja, ich meine, mit den vielen Schiffen irgendwie, eigentlich braucht man nur Ass a Guy und fertig.
Mhm.
So, ich guck mir die, also am Anfang fliege ich vielleicht noch mal hier Pfizer oder so, aber ich esse geil, baut die besten Schiffe irgendwie, kann ich nur,
ja,
empfehlen.
Ja, die sind halt alle so, das ist halt auch ganz cool von der Welt, also dieses ganze, die Idee ist, dass halt so ähnlich wie bei der Formel 1 verschiedene Firmen ihre Rennwagen so sponsern und so und teilweise kommen die Strecken ja auch von diesen entsprechenden Firmen. Und da gibt's halt immer sehr, sehr geil durchgestylte Logos und so dafür. Die haben ja auch wirklich schon immer bei der Wipeout-Serie dann auch Marketingagenturen bei der Gestaltung der Spiele mit einbezogen, um halt diese überzeugenden Designs hinzukriegen. Und das ganze Ding ist halt so geil durchgestylt. Also du gehst in das Menü und denkst, huch, wo bin ich hier? Sieht aus wie so schön sind die meisten Spielemenüs überhaupt gar nicht, so stylisch und geil bei Wipeout. Und es ist dann aber auch viel versteckt in diesen Menüs. Also man braucht ein bisschen, um die am Anfang zu lesen. Aber es gibt dann zum Beispiel in der Racebox einen Editor, womit man eigene Strecken erstellen kann und so. So viele nette Sachen. Oder halt in Wipeout 2048 dann so ein Karrieremodus irgendwie, der da mit drin versteckt ist. Das sieht man so auf den ersten Blick gar nicht. Aber es ist ein fettes, großes Paket.
Ja, und also ich sag das auch jetzt selbst als jemand, der wirklich eigentlich Wipeouts in allen Varianten besitzt. Also ich glaube, 40 Euro kostet die, ne?
Ja.
Das wurde angekündigt und also ich bestelle eigentlich keine Spiele vor, aber da war das so, wurde angekündigt, war vorbestellbar, habe ich vorbestellt, war klar, irgendwie musste sein und ich habe es jetzt auch null bereut. Also ich meine, ich finde es wirklich schade, dass es kein neues Wipeout gab mit neuen Strecken und aber auf der anderen Seite ist das halt wirklich ein sehr, sehr gutes Paket. Und wenn man jetzt auch länger mit Wipeout pausiert hat und mal wieder Bock drauf hat, dann sollte man auf jeden Fall zugreifen. Und selbst wenn man auch auf der PlayStation 3 die Teile gespielt hat, wenn man es mag, also das ist wirklich also eine sehr gute Collection. Also
denke ich auch, ja. Es ist also für die, die vielleicht die drei Spiele vorher haben, also die PSP-Version und die HD-Version von der PlayStation 3, das würde ich mir überlegen, weil so viel neu ist es nicht. Also was hier vor allen Dingen auch wegfällt, also für die Leute, die vielleicht noch einen 3D-Fernseher haben und voll drauf abfahren, es gibt keinen 3D-Modus halt in dieser Omega Collection, die hat Sony weggelassen, es gibt auch keinen VR-Modus. Wohl auch, weil es bei der 3D-Version damals bei der PS3 einfach auch viele gesundheitliche Bedenken gab irgendwie. Die mussten da irgendwie gerade die Zone-Abschnitte irgendwie ein bisschen reduzieren, weil es da echt Beschwerden gab. Also da gab es wirklich Leute, die haben gesagt, das geht gar nicht.
Ja, ich glaube, bei der PSVR-Version gab es Tote. Also das kann ich mir das kann ich mir wirklich, also mit der Geschwindigkeit und hin und her, also ich glaube schon, dass es ziemlich cool wäre, aber auch dann nur in der langsamsten Geschwindigkeit. Also ja. Ich glaube, das volle Pulle in VR stelle ich mir heftig vor.
Ja, ich fand den 3D-Modus eigentlich immer sehr geil, aber der war halt von der Bildrate halbiert, wenn ich mich richtig erinnere. Also ja. So 130 Frames.
Ah, okay.
Und das merkst du halt schon. Also es ist halt schon ein Unterschied. Ne? Und jetzt haben sie hier gesagt, na gut, das Paket kriegt jetzt HDR und 4K und halt bleibt bei diesen 60. Davon kann ich jetzt nicht profitieren. Keine Ahnung, ich habe keinen 4K-Fernseher oder auch keinen Pro.
Das ist aber der Hammer.
Ja. Aber ich bin so neidisch.
Ja, zu Recht. Also ich würde jetzt sagen, ach ja, nee, doch, also echt zu Recht. Also ich meine, bei der Pro war es jetzt oft so, ja, kannst du halt haben, war jetzt noch, also es gibt jetzt noch nicht so viele Spiele, wo es dich so krass wegplästert. Mhm. Und Wipeout war jetzt eins davon, wo ich auch echt gedacht habe, so, und also was ich auch wirklich eindrucksvoll fand, war Splitscreen 4K HDR 60 Frames ohne irgendwie zucken, ohne Frame Drops, nichts.
Geil.
Butterweich. Ja. Und das ist schon irgendwie, muss man, also Hut ab. Das
ist echt cool. Boah. Ja, das klingt echt total gut. Was ich vielleicht noch sagen wollte, hier diese, ich finde ganz interessant, dadurch, dass man jetzt ja diese drei Kampagnen drin hat, ne, im Spiel.
Ja.
Aus diesen drei unterschiedlichen Spielen. Finde ich ganz interessant, dass man jetzt erst auch so richtig im Vergleich, Direktvergleich merkt, wie unterschiedlich die Designs sind mit unterschiedlichen Designansätzen. Ich habe zum Beispiel bei der Wipeout HD, die ja viele alte Strecken aus Pure und Fusion übernimmt, habe ich oft das Gefühl, dass diese Strecken sehr, sehr eng sind, also sehr, sehr gestauchte Streckenabschnitte haben irgendwie, wo man wirklich so durch Schläuche hindurch navigieren muss. Und bei der, bei denen, die für die Vita erstellt sind, also für 2048, sind die Strecken sehr breit. Also sehr viel mehr auf Kampf und auf Action irgendwie ausgelegt. Und wenn man dann so irgendwie diese Battle-Rennen spielt, wo es sehr drauf ankommt, die Items einzusammeln, also man kann ja immer über diese Itemboxen fahren und so ähnlich wie bei Mario Kart oder so, kriegt man dann Raketen oder was ist, irgendwelche anderen Sonderwaffen und so, die man eigentlich schon seit Wipeout 1, seit dem ersten Wipeout eigentlich schon immer fest im Spiel irgendwie drin hat, diese Zufallssachen. Also da merkst du halt, wie sehr diese Spiele dann halt auch so auf das mobile Spielen so, die Strecken auf das mobile Spielen so ausgelegt sind irgendwie, durch diese Breite.
Ja.
Also das ist ganz interessant irgendwie. Komisch, dass es bei den PSP-Sachen nicht so gemacht haben, aber bei 2048 ist mir das jetzt sehr stark aufgefallen.
Ja, vielleicht, weil die PSP auch einfach nicht so viel Pixel darstellen konnte und du dann nicht so riesenbreite Strecken machen konntest, weil du sonst nie einen gesehen hättest oder so, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ich glaube einfach damit man es unterwegs ein bisschen einfacher spielen kann, damit das nicht zu kompliziert wird, weil du hast ja diesen kleinen Schirm und also bei der Vita hast du diesen kleinen Schirm und du musst dich ja halt drauf konzentrieren auf diesen kleinen Bildausschnitt. Und ich glaube, dass so schmale, sehr, sehr schlauchige Strecken einfach sehr schwierig zu fahren wären. Und ich denke mal, dass es schon so eine Entscheidung war, dann zu sagen, okay, jetzt machen wir es von der Navigation ein bisschen einfacher. Und das finde ich aber eine coole Mischung. Also ich meine das jetzt gar nicht als Kritik, sondern ich finde geil, dass diese drei Kampagnen auch einen unterschiedlichen Fokus haben. Also bei diesen 2048 Strecken, die ja auch zeitlich in der Chronologie, in der Geschichte auch ein bisschen weiter zurück sind. Und da heißt es ja, dass die Strecken teilweise halt auch noch so durch Parks hindurchfahren und viele Bauten haben, die noch so normale Straßen benutzen. Ich finde das super interessant, diese Mischung, dass diese Strecken dann halt auch von der Führung teilweise, du hast halt diese Abschnitte, die sind komplett aus Metall, die haben diese Firmen dann wohl gebaut und dann geht's auf einmal so plötzlich irgendwie in so einen Stadtteil rein so, und dann fährst du so durch, keine Ahnung, durch irgendwie so eine Straße irgendwie durch, bis es dann irgendwie wieder zu einem anderen Abschnitt geht, wogegen dann halt bei den Wipeouts, die dann später kommen, die dann später spielen in der Historie, dann einfach alles komplett abgefahren ist. Also dann spielt das dann irgendwie direkt in den Wolken, in den Skylines oder so. Oder du hast Strecken, die ganz abgespaced aussehen oder komplett unter Wasser sind und sowas. Und ich finde das vom Design ziemlich interessant, dass sie das irgendwie mit eingebunden haben. Weil das 2048 soll ja auch so, ich glaube, so der Start dieser ganzen Wipeout-Story sein, weil es gab in der Vita-Version auch so ein ganz cooles Intro, das ist hier leider nicht mehr dabei, wo man sieht, wie diese Rennautos auch entstehen. Also vorher
ja, wie dieses so zusammen aus Einzelteilen und so, ne?
Das, ja, genau. Und auch wie die am Anfang noch auf Reifen noch gefahren sind und irgendwann wurde das ersetzt gegen den Düsenantrieb und so, die Entwicklung des Rennsports ja, sozusagen.
Ja.
Das fand ich sehr geil, dass 2048 sozusagen sowas wie ein Prequel sozusagen ist irgendwie und man sieht es an diesen Strecken auch einfach.
Ja, ich meine, klar, guck dir Fußballstadien von vor 50 Jahren an, die sehen auch nicht so aus wie heute und so, und wenn du dir dann die Entwicklung anguckst, so. Aber ja, es ist halt schon, also das meinte ich halt auch mit der Plausibilität, trotz der Absurdität irgendwie. Also wer weiß, weißt du, kann doch kommen.
Ja, es könnte passieren, also es ist auf jeden Fall so in dieser Form denkbar. Ja, ich glaube, also Multiplayer gibt's natürlich auch gut, 2 bis 8 Spieler, muss man vielleicht nochmal am Ende sagen, also ich bin genau, wirklich also, mehr so der Spitz.
Genau, Couch-Koop, also Splitscreen nur 2 Spieler. Also wenn, ne, Leute, also wenn ihr das so für die Couch holt, ja, nur für 2 Leute, aber online 2 bis 8 Leute. Online habe ich, glaube ich, auch nur ein Rennen bisher gefahren. Das hat aber so gut funktioniert, also war lagfrei und keine Ahnung was. Ich weiß jetzt halt auch nicht, ob es jetzt so ist, dass du da jetzt schneller Matches kriegst als in der PS3-Version, weil das nicht mehr so viele spielen oder so. Also ich weiß nicht, ob das jetzt für Leute noch ein Anreiz ist, sich das zu holen. Kann ich jetzt nicht so richtig gut beurteilen.
Ja, gute Frage. Es ist aber auch auf jeden Fall kein Crossplay oder so. Also man kann jetzt nicht mit anderen Plattformen spielen, also schon geschlossen PlayStation 4. Und aber es ist gut, einen Multiplayer zu haben. Ich denke, sehr viele Leute werden auch online spielen, weil das sind die menschlichen Spieler sind halt harte Konkurrenten. KI ist schon knackig, aber ich glaube, Spieler, die ihr Leben lang Wipeout gespielt haben, die zu besiegen, da muss man, glaube ich, schon ziemlich gut fahren.
Ja, wir regeln das gleich mal.
Ja, genau.
Ja. Also, wenn du die KI auf schwer stellst irgendwie und die bewaffnet sind, dann hörst du auch nur Rockets, Mines, Contender Eliminated. Keine Ahnung was, also das geht dann auch ganz gut ab.
Das geht richtig ab dann.
Ja, die sind nicht zimperlich.
Und der Soundtrack, der wurde teilweise komplett neu gemacht. Weil ja die Lizenzen teilweise ausgelaufen sind, ne?
Ja.
Oder zum Großen.
Ja, das ist auch der einzige, das ist so der einzige Beef, den ich ein bisschen mit dem Spiel habe. Also, nicht, dass der Soundtrack jetzt schlecht wäre. Also, das passt auch alles noch, da sind so Sachen drauf wie von Prodigy, Invaders Must Die und so, also, ne? Aber wenn du doch schon alles mitnimmst, also ein Remaster machst und keine Ahnung was, wieso dann nicht auch die Musik? Weißt du, also wieso alle Elemente eins zu eins übernehmen und die Musik nicht? Und das kann eigentlich nur an Lizenzen liegen. Und das finde ich dann immer so eine mega traurige Geschichte. Also, finde ich doof.
Ja. Ja, aber so ist das halt, ne? Mit, also, das ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Rahmenbedingungen da sind. Vielleicht war es einfach günstiger, jetzt die neuen Tracks zu nehmen, weil die Verlage einfach so Pakete angeboten haben. Es ist, wie du sagst, halt auch, sind auch gute Tracks. Also sind halt so Künstler wie Chemical Brothers oder Swedish House oder keine Ahnung, so Noisa, Kratoka sind, das sind so die mir jetzt einfallen. Das sind gute Sachen, die passen auch fantastisch dazu. Teilweise sind die Edits halt auch für dieses Spiel gemacht, aber klar, wenn du jetzt die Soundtracks von den alten Spielen noch so im Kopf hast irgendwie, dann vermisst du schon natürlich ein bisschen was.
Ja, also da sind so Sachen bei, das eine, das heißt irgendwie Smart Systems oder so. Mhm. Genau, von dem Wipeout HD Soundtrack ist das. Also da sind halt einfach so ein paar Tracks dabei, wo ich wirklich einfach Gänsehaut kriege, wenn ich die halt höre. Und die für mich halt auch total, also es ist ja jetzt halt so, du machst ein Super Mario World Remaster und haust da andere Lieder rein. Also da wird ja auch jeder denken so, was zur Hölle? Ja, also und so war das ein bisschen für mich. Also das ist jetzt so irgendwie.
Ist vielleicht vergleichbar mit dem eine Neuauflage von Crazy Taxi, wo dieser Rocksong von, wie heißt die Punkband? Yeah, fängt das irgendwie an. Ich weiß es jetzt gerade, es liegt auf der Zunge. Ach, bestimmt tippen es jetzt ganz viele Leute in die Kommentarzeile ein. So, Punkmusik ist nicht meine Musikrichtung, deswegen liegt es mir jetzt nur auf der Zunge. Also es ist ganz bekannt. Es ist auch eine Band, die zu der Zeit auch wirklich sehr, sehr viele Songs rausgebracht hat und so. Die hatten sogar in dem Horrorfilm. So Offspring, genau. Die hatten sogar in dem Film die Killerhand. Falls du den kennst, hatten die einen kleinen Auftritt. Deswegen sind mir die geläufig. Es war so die Zeit, als sie, genau, die Offspring. Und es gab einen Song, der halt wirklich sehr, sehr stilprägend für das ganze Crazy Taxi Ding war, weil der wirklich immer am Anfang des jeweiligen Levels eingespielt wurde. Und die meisten haben ja eh nicht länger als 10 Minuten gespielt. Und das war dann immer dieser eine Song, der dann kam. Und der musste natürlich dann für die Neuauflage dann ersetzt werden, weil die Lizenz einfach ausgelaufen ist. Und Sega hat das sehr oft mit den Lizenzen. Die haben halt teilweise ganze Spiele weggenommen aus den Online-Stores. Die sind auch gar nicht mehr verfügbar, also überhaupt nicht mehr verfügbar, auch nicht als Retail, weil die einfach die Songs nicht mehr verwenden durften.
Hatte da nicht GTA 5 auch irgendwie das gleiche Problem, dass die dann irgendwas mal kurzzeitig nicht verkaufen durften oder rauspatchen mussten oder so?
Ja, kann sein. Also Lizenzen.
Ja. Also das finde ich echt immer sehr schade irgendwie, weil das gehört einfach so mit dazu. Also ich meine, das wertet jetzt das ganze Spiel nicht ab oder so, ne? Also das meine ich nicht, aber das wäre halt so für mich dann noch das i-Tüpfelchen gewesen. Weißt du, das wären dann, also jetzt hat es vielleicht 116% und dann wären es halt 120% gewesen. So.
Ja. Aber kommt auch so ein bisschen drauf an, wie sehr man emotional damit verbunden ist. Also der neue Soundtrack, den finde ich sehr, sehr gut. Das ist halt nur halt einfach nicht der alte. Aber das wäre, ich finde es jetzt so in dieser neuen Abmischung, in diesem neuen Mashup, finde ich es eigentlich schwer in Ordnung.
Ja, es ist auf jeden Fall auch gut. Und du merkst auch, dass sie ein paar Sachen, das sind dann nicht so Remixe, aber da sind so Elemente reingesampelt, die dann so in die Richtung gehen von alten Tracks irgendwie. Deshalb denke ich halt auch, da war irgendeine Lizenzgeschichte oder so.
Ja, ich denke mal auch für viele der Musiker, viele der Künstler, die haben sich dann auch gedacht, das ist ja geil. Wipeout passt ja super. Ikone, also es ist ja wirklich auch ein ikonisches Spiel für viele Leute, die auch für das ganze PlayStation-Brand und auch generell für Leute, die gerne spielen. Also ich glaube, kenne jetzt niemanden, der Wipeout nicht kennt. Ich denke mal, für Musikkünstler ist das natürlich cool. Und die werden dann wahrscheinlich schon überlegt haben, ob sie dann in dieser Remix-Fassung, es gibt viele Remixe von ihren eigenen Songs, dann vielleicht so Anpassungen gemacht haben, die dann einfach ein bisschen besser zu dem ganzen Wipeout-Flair dann irgendwie passen.
Ja, das war ja auch früher wie bei den Tony Hawk-Soundtracks und keine Ahnung was, die waren ja auch einfach mega gut, so, ne? Und da gehört es aber dann auch einfach so dazu. Also es ist halt lustig, dass ich eigentlich sage, ich höre gar nicht so viel elektronische Musik und das so mein größter Minuspunkt bei dem Spiel ist.
Ja, okay. Ja, witzig. Ja. Aber die Musik ist halt so gut, dass es selbst dich überzeugt.
Ja, auf jeden Fall irgendwie. Und also ich meine, man muss sich ein bisschen dann daran gewöhnen, irgendwie, was so furchtbar ist, weil es ist anders und neu und das geht gar nicht. Aber das ist schon cool. Und ich meine, als ich dann echt schnell unterwegs war und dann kam so von Prodigy Invaders Must Die und so, dann war ich auch wieder versöhnt. So, ne? Mhm. Also da war schon wieder alles in Ordnung. Aber es war also im ersten Moment, wenn du dann halt so eine bekannte Strecke fährst und denkst so, jetzt müsste eigentlich das Lied kommen und es kommt nicht und dann denkst du bei der nächsten Strecke, aber jetzt kommt und es kommt halt nicht und dann guckst du halt auf den Soundtrack und es ist einfach gar nicht dabei und es wird nie kommen. Ja, dann. Aber ich hoffe mal, also wahrscheinlich werde ich dafür auch in den Kommentaren gesteinigt. Ich würde mir wünschen, dass es dafür noch DLC gibt mit noch mehr Strecken oder so. Mhm. Oder natürlich, also das wäre natürlich mega gut, ein komplett neues Wipeout.
Also ich find interessant, zwei Dinge fände ich cool. Also wenn sie jetzt wirklich zurückgehen und alle alten Strecken aus Wipeout 1, aus Wipeout 2, 3, Pure, Fusion, die wirklich mal in HD aufsetzen würden, so ein bisschen wie
das bei Mario. Nein, 4K.
Ja, 4K und wirklich neu interpretieren, ja. Das würde ich gerne sehen. Also ja. Das könnte ich mir vorstellen. Also DLC bin ich ja nicht so Freund von, weil nur digital, aber ey, hau doch eine neue Disc davon raus von mir aus. Also das würde ich echt gern sehen. Weil ich finde dieses HD-Treatment, finde ich hier in diesem Fall einfach nicht schlecht so. Also es gibt halt so Spiele, die brauchen es nicht unbedingt, die leben halt so weiter. Aber Wipeout ist ja schon immer so eine sehr, also gerade so Rennspiele sind halt einfach sehr technische Genres. Ich finde, da profitieren die wirklich enorm davon, dass die Technik einfach weitergeht. Also wer jetzt zum Beispiel auch bei Gran Turismo eine alte Strecke auf der PS1 irgendwie spielt und die wird dann einfach neu remastert für neueres Gran Turismo oder so, du merkst einfach diesen Unterschied. Das macht das Spiel einfach deutlich besser. Es gibt halt so, manche Spiele brauchen es nicht, weil sie halt einfach durch ihre, ne, sowas wie, also die schaffen es dann einfach mit der alten Technik trotzdem immer noch zu begeistern und da ist das HD manchmal auch nicht unbedingt besser. Also ich weiß jetzt nicht, ob so zum Beispiel so ein Beyond Good and Evil in HD unbedingt besser war als das alte Spiel, weil das alte war schon fantastisch. Aber
ja, was war denn noch eine ziemliche Katastrophe? Das Batman, da gab es jetzt auch irgendwie so ein Doppelpack als Remaster oder so.
Ja, ne? das war ja wirklich hingerotzter Scheiß.
Ja, und da finde ich, sowas braucht man halt nicht. Also bei dem Remake merkst du halt einfach schon, die haben sich echt Mühe gegeben.
Das war also ja auch ein HD-Remake, da war auch der zeitliche Abstand einfach nicht groß genug. Also PlayStation 1 ist jetzt wirklich lange her. Und oder halt generell der Sprung meinetwegen von dem Handheld auf HD-Konsole, okay. Da merkst du es halt einfach. Bei Batman war das einfach so, das ist ja gerade mal zwei, drei Jahre her.
Ja, und dann war das so, okay, das basiert auf Unreal 3, wir haben jetzt hier die Unreal 4 Engine, wir nageln das da einfach rein, gucken, was passiert und dann hauen wir das raus irgendwie und die haben da keine Models angepasst und nix. Also das war echt so hingerotzter Money-Grab, würde ich mal sagen. Und,
ja, auch so eine Entscheidung, die einfach keiner der Originalkünstler bewilligt in irgendeiner Form. Also da wird Rockstar jetzt nicht gesagt, ja, yay, ist ja super, das machen wir auf jeden Fall, sondern die werden wahrscheinlich auch sagen, nee, Moment, wir haben dafür jetzt extra eigene Sachen geschrieben, damit bestimmte, also eigene Lösungen dafür, die sich jetzt einfach so mal eben durch den Engine-Wechsel machen. Das ist halt so eine Entscheidung, die sieht auf Papier einfach nur gut aus. Also wenn man sagt, irgendwie portieren das da hoch, aber der Teufel ist halt oft ein Detail. Und da merkt man halt an so einem Projekt wie Batman dann oft, ja, so einfach transportieren und übersetzen lässt sich das einfach nicht, weil es viele, viele Kleinigkeiten gibt, die ganzen Programmierer und Künstler gemacht haben. Das lässt sich nicht einfach konvertieren. Man drückt nicht nur auf Batch und dann läuft das durch und fertig.
Ja, wobei, also so, ja. Das bei Wipeout ist es natürlich durch die Schiffe auch ein dankbares Objekt, um das, also du hast halt keine Gesichter und sowas, ne, was halt sehr aufwendig ist und wo du es halt auch direkt siehst, sondern ja, das sind ja Objekte einfach, die du dann halt einfacher verbessern kannst.
Die sind auch sehr nüchtern.
Und so. Ja, die sind halt auch einfach zeitlos geil. Ich kann das nicht anders sagen.
Ja, die Raumschiff-Designs sind großartig, aber du hast schon recht, das sind halt einfach Polygone. Also wirklich im wahrsten Sinne. Also nicht polygontechnisch, sondern wirklich, das sind spitze, fallartige Geschosse, die sich natürlich ganz hervorragend in jede beliebige Zeit transportieren lassen und die waren so designt, dass sie halt einfach auf der PS1 sehr gut aussahen und da sind jetzt natürlich mehr Details und so hingekommen und so, aber im Wesentlichen lassen die sich gut übersetzen in andere Techniken, das stimmt. Oh. Ich glaube, das Schwierigste ist Physik oder so, ich denke, das wird das Schwierigste sein, das zu übertragen in eine neue Technologie, aber deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ein neues Wipeout, ob das so gut funktionieren würde, also ich glaube, das wäre schwer für ein Nachfolgestudio, da jetzt komplett rein. Also das Wipeout ist bis dato, von der HD-Version jetzt mal abgesehen, einfach immer in einem Haus geblieben. Und ich glaube, wenn da jetzt ein komplett neues Team rankommt, ich glaube, das wird sich schon anders anfühlen.
Also Micha, da Sony ja zuhört, muss ich jetzt einfach ganz klar sagen, das ist eine super Idee und ich würde auf jeden Fall einen neuen Wipeout-Teil machen. Nein, also ja, ich dachte, vielleicht ist das so ein bisschen, dass die mal rausfinden wollen, wie hoch der Bedarf noch da ist. Mhm. Also wenn sich das jetzt gut verkauft, so Marke, okay, dann machen wir noch einen neuen Teil oder so. Das ist so meine Hoffnung dabei. Oder dass sie halt wenigstens sagen, okay, wenn wir jetzt halt keinen komplett neuen Teil machen, dann befüttern wir das wenigstens mit DLC, was man dann vielleicht später nochmal auf eine Discount oder so, ne? Ja. Das weiß man halt nicht. Ich find's halt immer ein bisschen schade, wenn du halt weißt, das Originalstudio wurde aufgelöst, ob sich das dann nochmal so zusammenbasteln lässt, ob die das überhaupt machen wollen würden und so. Und also ich fänd's irgendwie schade, weil das einfach so zu PlayStation gehört wie keine Ahnung was. Also ich meine, das ist ja so, als würde Nintendo sagen, wir machen halt jetzt kein Mario Kart mehr.
Ja, das stimmt. Man muss aber auch dazu sagen, dass Wipeout auch einfach mittlerweile sehr gute Konkurrenz bekommen hat. Also die F-Zero war schon immer da, ist auch nochmal eine komplett andere Sparte. Es gibt sehr, sehr viele futuristische Rennspiele, die natürlich alle nicht so bekannt sind. Aber jetzt in diesem Jahr kommt ja noch Redout raus, was auch in dieselbe Sparte geht. Und Fast ist auf Nintendo-Konsolen rausgekommen. Wipeout hat ja lange auch nicht mehr dieses Alleinstellungsmerkmal wie von früher. Also über die Jahre hinweg sind einfach sehr viele gute Alternativen dazugekommen, die dem Ganzen ja auch nochmal Impulse geben. Wipeout ist da ja schon fast oldschool. Also es ist ja, macht ja nichts Neues, was irgendwie vor 20 Jahren nicht auch schon da gewesen ist, was wir beide jetzt super finden. Aber ich konnte mir vorstellen, dass da Leute kommen und sagen, ja, ich habe jetzt zwei Wipeout-Titel gespielt, ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt die Omega-Collection brauche, weil das dasselbe in grün ist. Es ist halt so ein bisschen wie mit den Mario Karts irgendwie, wo man dann vielleicht nach zwei Mario Karts dann auch sagt, naja, gut, sieht jetzt besser aus, aber ich will jetzt nicht weiterspielen. Also es gibt halt zwei Seiten der Medaille und ich glaube schon, dass es so diese Nische, die diese Wipeout einfach sehr liebt, die werden sehr, sehr glücklich mit Omega Collection werden, die sagen, ja, das ist Wolke 7, das ist das Beste, kaufe ich blind. Aber viele andere vielleicht, die sagen, denen reicht dann auch das HD-Version auf PS3, haben das dann zu genügend gespielt und wollen jetzt einfach was Neues sehen. Kann auch sein.
Ich habe nur gehört, Wipeout Omega Collection ist super.
Wie beide findest du auf jeden Fall fett. Das ist so das Fazit, glaube ich.
Ja, hat man, glaube ich, rausgehört jetzt an mehreren Stellen. Ja.
Es ist preislich ein sehr gutes Paket. Also ich würde mir das nur als Vorbesitzer von den anderen Wipeouts würde ich mir einfach überlegen, ob ich das jetzt wirklich nochmal auf PS4 brauche, weil es ist inhaltlich einfach nichts Neues. Es ist halt dasselbe in etwas geiler, aber das muss jeder dann selber entscheiden, aber wenn man das jetzt gar nicht kennt oder neu einsteigt und es vielleicht einfach mal probieren will und einfach mal wissen möchte, what the fuss is all about, dann ist es ein sehr gutes Einsteigerpaket und durchaus möglich, dass es einfach das bis zur nächsten PlayStation einfach nicht wieder gibt. Also deswegen glaube ich auch eine ganz gute Investition. Man ist da auf jeden Fall eine ganze Weile mit beschäftigt mit Wipeout.
Also wenn ihr eine PS Pro habt und einen 4K-Fernseher mit HDR, dann würde ich euch das nochmal in der Ecke näher ans Herz legen. Ich glaube halt wirklich, wahrscheinlich, wenn du Full HD spielst und das vorher auf der PS3 gespielt hast, dann ist der Sprung wahrscheinlich auch noch nicht so krass irgendwie, ne? Also,
ja,
ich glaube, genau. Das sieht echt noch mal eine ganze Ecke imposanter aus. Ich könnte das mal spaßeshalber an den Full HD-Fernseher anschließen und gucken, wie das so ist.
Ja, mach das mal und schreib das mal in die Kommentare oder irgendwie drunter. Das würde mich echt interessieren, weil ich habe es jetzt natürlich nur auf einer normalen PS4 gespielt, mit normaler Auflösung. Fand ich cool.
Das könnte ich sogar auch machen.
Ja.
Ich kann das mit der Pro an den Full-HD-Fernseher anschließen und ich könnte das auch mit der normalen PS4 an den Full-HD-Fernseher anschließen. Und dann könnte ich noch mal die PS3 im Vergleich da dran schmeißen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass dann von der PS3 und der normalen PS4, dass da der Sprung, also dass das schon krasser aussieht, aber nicht so krass. Aber ich dachte auch echt so, ja, was wollen sie denn da noch groß an der Grafik schrauben? Und dachte dann so, okay, ja, krass.
Wahrscheinlich auch, einfach die Kanten sind wahrscheinlich alle auch sehr scharf, dann durch die hohe Auflösung.
Was für Kanten?
Nein, ich meine, du hast ja bei 1080 schon so ein, also wenn man auf einem großen Fernseher spielt, ich spiele auf einem 52-Zoller, dann sieht man ja schon noch, wenn man da nah rangeht, so ein leichtes Grisseln irgendwie, ja. Das ist auflösungsbedingt. Ich denke aber, bei 4K verschwindet das einfach.
Ja, gibt's nicht.
Ja.
Und halt, 60 Frames. Glatt alles butterweich ist es.
Ich glaube, da kann man auch ganz gut sich Bilder von, ich meine, Digital Foundry hat auch noch einen Vergleich gemacht. Ne?
Ja, also da habe ich das halt auch noch mal gesehen, weil dieses konstante 60 Frames irgendwie, da waren die halt selber auch völlig so, ja, voll krass irgendwie, auch wenn du hier Splitscreen spielst und so. Ne, und also auch wirklich komplett konstant. Nicht einmal runter, nicht einmal rauf, einfach 60 Frames die ganze Zeit. So, und damit kannst du halt arbeiten, ne? Also gerade, wenn das halt so schnell und präzise ist, dann weißt du halt, dass wenn irgendwas blöd läuft, dass es du warst.
Das stimmt. Also
nicht, es hat nichts geruckelt und du kannst dann sagen, ja, das hat geruckelt deshalb, ne? Sondern alles, was du nicht packst, geht auf deine Kappe.
Man kann die Schuld einfach nicht mehr weiterschieben.
Ja, doch, also wenn da irgendwer durchs Bild gelaufen ist oder kein, also da finden sich noch Gründe, so, ne? Aber ja, die Technik ist es dann leider nicht. Also, oder?
Das stimmt.
Leider, je nachdem. Ja, aber ich meine, ich kann jetzt echt noch eine Stunde schwärmen, so.
Aber ja, aber wir müssen ja auch nochmal zum Punkt.
Also,
ich glaube, ihr habt rausgehört, für wen das empfehlenswert ist.
Für alle,
Stefan, oder? Ist das, ja, eigentlich für alle. Ja.
Tschö.
Ja, eigentlich schon. Ja, okay. So, dann zurück in den Maschinenraum.
Ja, ja. Lass die Türen spaltbreit auf, die Luft ist so dünn da unten.
Wir hauen dann immer mit der Rohrzange dann auf das Rohr drauf, dann hörst du dann unten dieses Geräusch, das dann runtergetragen wird in den.
Ich dachte, das heißt immer, Essen ist fertig.
Das heißt, mach schneller.
Ach so,
okay. Der Ablauf ist so langsam.
Ja, okay. Mehr
Kohle rein in die Maschine.
Nein, wir betreiben das auf Hamsterbasis.
Ach so, dann musst du die Hamster füttern?
Ja, nee, also letztens hatte ich eine Vertretung und die haben dann den Hamster gegossen und die Blumen gefüttert. Da gab es ein paar Probleme, aber jetzt ist alles wieder gut.
Sehr gut. Okay, Stefan, schön, dass du Zeit hattest, mit mir über die Wipeout Omega Collection zu reden. Also gibt's für PS4, kostet so zwischen, je nach Tagespreis, zwischen 30 und 40 Euro. Gibt's als Retail, gibt's digital. Ich glaube, digital verändert sich der Preis nicht so schnell. Von uns beiden 120er. Flatsch.
Ja.
Das ist das Geräusch des Stickers, nicht? Also, so. Dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Jo.
Bis dann.
Tschüss.